Wir haben jetzt noch ungefähr 35 Minuten Zeit und ihr habt die Gelegenheit, aus euren Gruppen heraus, aus euren Workshops heraus, an Thorsten Dietz nochmal hoffentlich heftig gute Fragen zu stellen. Thorsten, du übernimmst das Mikrofon hier und ich laufe mit dem Funkmikrofon durch die Menge und sage ab. Also, wer beginnt?
In unserem Workshop ging es um Christian A. Schwarz, Drei Farben der Gemeinschaft, weil in diesem Buch er mit den sieben Todsünden arbeitet. Und eine Frage, die daraus entstand, war, er sagt, hinter den Sünden oder diesen Grundsünden steckt auch eine Kraft, eine Macht, eine Energie, nennt er es. Er begründet sogar mit 1. Korinther 12 Stelle. Und seine Idee ist, dass diese Kraft, die eben zur Sünde verführt oder die da wirksam ist, dass die umgeleitet werden könnte. Also über das haben wir dann diskutiert. Und unsere Frage an dich war einfach, wie siehst du diesen Aspekt der Macht oder Kraft der Sünde?
Ja, da ist ja durchaus was dran. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, im Abendland wurde ja quasi kanonisiert die Version der sieben Todsünden, wie sie Gregor der Große so um 600 nach Christus formuliert hatte. Das hat ja eine Vorgeschichte, eine lange verwickelte Vorgeschichte, wo im Grunde Wurzelsünden oder Grundversuchungen des Menschen in der Seelsorge der Wüstenväter benannt wurden. Evagrius Ponticus. Und so. Und wenn man dieser Spur folgt, der Grunddynamiken des Lebens, ist man natürlich nah bei dem, was Christian A. Schwarz daraus macht. Es geht um vitale Grundimpulse des Lebens, die alle ihre schöpfungstheologische Dignität haben und an denen sich die Versuchlichkeit des Menschen manifestiert. Also das Begehren als solches ist ja Ausweis der Lebendigkeit und Vitalität und Weltoffenheit und letztlich auch Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen. Und darin eben in dieser ungeheuren Offenheit kann der Mensch sich eben auch verfehlen, das kann pervertiert werden. Oder wenn wir von Augustin das Ganze her denken, bei Augustin sind ja sämtliche Gestalten der Sünde Perversion der Liebe. Und alles, was den Menschen antreibt, sind letztlich Formen der Liebe. Auch das Begehren sind ja im Grunde ist ein Prisma der Liebestrebung im Menschen. Und wenn der Mensch den Ordo Amoris, die Ordnung der Liebe verliert, die Zuordnung zu Gott und zu sich selbst und zum Nächsten und die ganzen Dinge vertauscht werden, dass nicht mehr die Welt als Gabe Gottes genommen wird, sondern Gott instrumentalisiert wird, um sich der Welt zu bemächtigen, entsteht die Vertauschung. Also wenn man so augustinisch denkt oder von den Wüstenvätern her, würde ich dem grundsätzlich recht geben. Das hieße, es ginge darum, in der Wahrnehmung der Sünde nicht das Menschliche zu verteufeln, sondern das Menschliche darin zu sehen, auch in seiner Erlösungsbedürftigkeit von der Perversion durch diese Verkehrung der Sündenmacht.
Ja, ich komme aus dem exegetischen Faktencheck, wie sich das heute gehört im Zeitalter von Fake News. Wir haben eigentlich zwei Fragen, ich stelle jetzt mal eine zuerst und wenn dann die Zeit reicht, kommt dann vielleicht etwas später die zweite. Die eine ist, ob vor allem jetzt hinter dem biblischen Vortrag nicht ein zu individualistisches Sündenverständnis steht. Wir haben dann Texte gedacht, wie die Schuld der Amoriter, die noch nicht ganz voll ist, also dass es auch eine größere Dimension der Schuld gibt. Die Begrenzung des Heils auch auf Israel in der Verkündigung von Jesus, wo er sich eigentlich um die Heiden in der Regel nicht kümmert. Ja, und die ganze Frage, ob nicht in der Verkündigung von Jesus, auch wenn er von Sünde spricht, oft auch Israel als Bundesvolk im Blick ist und nicht immer nur der Einzelne mit seiner individuellen Sünde.
Ja, Also Faktencheck ist ja immer super, würde ich auch zugestehen, dass ich einen Schwerpunkt auf diese individuelle Seite gelegt habe und das ist auf jeden Fall ergänzungsbedürftig durch dieses Eingebundensein in die Geschichte, in die Gemeinschaft, in das Volk. Jetzt ist es nicht ganz einfach, wie wir als Christen damit umgehen, für die dieser Volkscharakter. Ja, wie sollen wir sagen, es findet, glaube ich, eine gewisse Lockerung statt. Also diese großen Bußgebete, die wir finden in Nehemia 9 oder so, also wo man für die Sünden des Volkes als Einzelner sich in Mitverantwortung stellt, das ist, ich glaube, es gibt einen Individualisierungsschub im Neuen Testament, der aber nicht individualistisch diese kollektiven Eingebundenheiten abstreift. Und das ist, glaube ich, zu berücksichtigen. In dem Workshop, wo ich war, wurde es ja hier auch betont, wir können heute und müssen heute auch wahrnehmen, dass wir durch unsere bloße Teilhabe an wirtschaftlichen Zusammenhängen ja eingebunden sind in Konsumentengemeinschaften, wo wir im Grunde Anteil haben an Dinge, die zur Zerstörung von Lebensmöglichkeiten führen und wir haben da Teil dran und wir tragen das irgendwie mit und das wäre vielleicht eine Brücke dazu, solche kollektiven Eingebundenheiten wieder neu wahrzunehmen. Mein Schwerpunkt war in der Tat klassisch protestantisch, individualistisch und ist darum korrekturbedürftig durch solch einen Faktencheck.
Daran kann ich gern eine Anschlussfrage stellen. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Umgang mit Sünden. Und da wäre jetzt war eine Frage, wie gehen wir mit struktureller Sünde um? Also jetzt nicht nur, dass es das gibt, sondern auch, wie verhalten wir uns dem gegenüber? Das wäre jetzt dieses Thema weiterentwickelt.
Ja. Ich meine, es ist natürlich ein Thema, was wir seit Jahrzehnten jetzt auch diskutieren. Das ist auch nötig. Und das hat natürlich viel zu tun auch mit Aufklärung, mit Bewusstseinsbildung, damit, dass wir im Grunde der Kunst ist nicht gewesen zu sein, entgegenarbeiten. Denn natürlich werden wir permanent vertröstet damit, dass es ja nicht an Menschen fehlt, die uns sagen, alles ist so, wie es nur sein kann, es kann gar nicht anders sein. Das sind die Gesetze des Marktes, das sind die Strukturnotwendigkeiten von Systemen, das kann man im Grunde alles überhaupt nicht steuern, das sind alles interne Prozesslogiken, an denen der Einzelne überhaupt nichts machen kann und das verläuft nach und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt ja genug Trostmittel, wir werden ja alle von morgens bis abends beruhigt, dass alles in Ordnung ist und so. Und die Frage wach zu halten, im Sinne des Films Matrix, wer das kennt, ne? Also das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. So irgendwie zu viel Trostgründe. Irgendwie ist alles immer alternativlos und eigentlich geht es aber doch anders, weil es ist ja überall ein bisschen anders. Ich glaube, diese Unruhe braucht man, die Aufklärung braucht man. Was wir natürlich oft als Problem haben, die Sachen sind extrem komplex. Und im Ethikunterricht bin ich permanent natürlich an solchen Fragen daran, was ist denn faire Wirtschaft, was ist gerechte Wirtschaft, also so banale Sachen, nicht? Menschen sind Diesel gefahren, weil sie gedacht haben, der verbraucht weniger und hält länger, das muss doch gut sein, ich tue doch der Umwelt was Gutes, wenn ich Diesel fahre und jetzt wird man da als halber Schwerverbrecher hingestellt, der bald in die Städte nicht mehr darf, ob das aber stimmt, finde ich extrem schwer zu entscheiden, ich bin völlig verwirrt, ich bin dankbar, dass ich nicht Diesel fahre, aber ich kann es überhaupt nicht entscheiden. Ich sehe mich außerstande, da irgendein Schuldbewusstsein oder nicht zu entwickeln. Das ist extrem anstrengend. Wir müssen dranbleiben und uns diesen Ambivalenzen stellen. Und da bin ich als Theologe aber jemand, der einfach nur ein Fürsprecher für das schlechte Gewissen sein kann. Wir dürfen keine Angst vor potenziellem schlechten Gewissen haben. Wir müssen uns so viel Qual zumuten, um der Wahrheit nach Möglichkeit etwas näher zu kommen. Permanente Selbstberuhigungen werden es nicht sein. Die ändern nichts.
Ich kann da anschließen mit zum Thema Sündenerkenntnis. Ich habe mich stark gemacht dafür, eben die Verkündigung des Evangeliums nicht bei der Sünde oder beim Schuldaufweis zu beginnen, sondern bei der Gnade und Liebe Gottes. Und dann kam die Frage auf, was ist denn mit Leuten, die eine Frömmigkeit pflegen oder einen Glauben pflegen, in dem die Sünde oder das Schuldbewusstsein überhaupt keine Rolle spielt. Also so à la Donald Trump, der gefragt wird, wofür er Gott schon um Vergebung gebeten hätte. Und dann muss der zugestehen, dass er noch nie Grund gefunden hat, um Vergebung zu bitten. Also was machst du, was ist in solchen Härtefällen schiefgelaufen und wie begegnet man dem jetzt? Muss man den Druck erhöhen, um dann das schlechte Gewissen doch noch hinzukriegen? Oder?
Ja. Ja, für den weiß ich gerade auch keine Lösung irgendwie. Ne? Ja, das ist schon alle. Nein, aber ich würde zunächst mal natürlich sagen, es ist die natürliche Grundeinstellung. Immer, also es gibt diesen alten Witz, jemand sitzt im Auto und hört Radio und hört, da ist ein Falschfahrer auf der A2, er sagt, einer Tausende und dann so. Ne? Also das liegt ja nah, immer die anderen für das Problem zu halten und nicht sich selbst. Das ist naheliegend, das finde ich gar nicht überraschend. Ich würde sagen, so ist es in gewisser Hinsicht. Ich glaube fast auch, bisschen Trump sind wir doch alle irgendwie. Ne? Also man muss sich doch fragen, wie das zustande kommt und so. Ich meine das jetzt nicht so böse, wie es klingt. Versucht es freundlich. Also, ja, irgendwie aber doch. Nicht? Also irgendwie gibt es so manchmal ein Bedürfnis, den so schlimm zu haben, finden, dass man sich wieder ganz gut vorkommt oder so. Ne? Oder das ist doch auch irgendwie komisch und irgendwie problematisch. Ich glaube, wir sind ein bisschen alle näher beieinander, als uns alle lieb ist. So, das ist unser Grundproblem. Das müsste, denke ich, auch die eigentliche christliche Bewegung sein, diese Frage, Herr, bin ich's beim Abendmahl. Das war, glaube ich, eine gnadenvolle Stimmung, wo jeder Jünger zuerst fragt, bin ich's? So, ich glaube, das tut uns allen gut und dann können wir weiter sehen, wo uns die Frage hinführt. Ne?
Ja, das ist jetzt eigentlich der Steilpass. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, Thematisierung von Sünde im Gottesdienst und haben das getan anhand von Praise and Worship. Haben uns also einige Worship-Songs angeschaut. Da fällt auf, dass Sünde als ein erledigtes Problem erscheint, das also überwunden ist und wir jetzt befreit vor Gott treten können. Damit verbunden eigentlich zwei Fragen, die mit dem Sündenbewusstsein zusammenhängen. Wenn man das so singt, ohne irgendwelche Vertiefung, wovon wir befreit sind, bleibt das nicht bei einem sehr oberflächlichen Begriff. Das wäre so die erste. Ja. Und die zweite, gäbe es Wege, wie auch diese permanente Sündhaftigkeit im Gottesdienst seinen liturgischen Ausdruck finden kann als ein nicht schon vor der Türe abgelegtes Problem.
Ja. Auch das ist nicht einfach. Ich weiß, man redet oft ungerecht, wenn man über Worship und Praise und so. Also ich möchte jetzt nicht in so ein Bashing verfallen, wo ich das alles immer besser weiß, dass es schlecht ist. Also ich habe da Zugang zu, mir gefällt auch vieles. Und dann würde ich doch so aus der Tiefe der kirchlichen Tradition sagen, es hat auch was Wertvolles, dass im klassischen liturgischen Gottesdienst immer dieses Moment des Bekenntnisses da war, der offenen Schuld, des Kyrie eleison, des Gnadenzuspruchs und des Lobpreises Gottes, aber immer eingebettet, dass wir als Gemeinschaft der begnadeten Sünder versammelt sind. Und auch so, dass man das Kirchenjahr so strickt, dass es Bußzeiten gibt, wie die Passionszeit, aber auch die Adventszeit, wo man sich für mehrere Wochen drauf einstellt, das Leben auch mit seinen Zerbrochenheiten in sich selbst wahrzunehmen und Gott hinzuhalten. Auf Ostern zu, auf Weihnachten zu, das halte ich für sehr wertvoll und das wünsche ich jeder Lobpreiskultur, dass sie langfristig sich hier als auch lernfähig aus der liturgischen Geschichte erweist. Das täte, glaube ich, allen gut. Denn es muss natürlich in dieser Ambivalenz bleiben. Wir danken Gott für die Versöhnung und den Sieg über die Sünde in Kreuz und Auferstehung, aber so, dass noch nicht erschienen ist, was wir sein werden. so 1. Johannes 3, sondern so, dass wir dies mit bleibendem Kyrie Eleison der Erlösten und Erlösungsbedürftigen singen und sagen. Und das müsste sich irgendwo widerspiegeln. Ansonsten wird es eine Theologia Gloriae, die im Grunde den eigenen Zustand verdrängt und dann wieder in etwas hineinfällt, was regelrecht antichristlich ist, also sich selbst auf die Seite der Guten zu setzen, der bösen Welt gegenüber. Da ist das ganze Auftreten Jesu ein radikales Gegenprogramm und das hat man leider viel zu oft im Christentum wieder so formiert, dass man sich auf die Seite der Guten meinte stellen zu können, weil man ja Christ ist, und das ist nun das Gegenteil von dem, was man bei Jesus lernen könnte.
Also unsere Frage geht wieder auf das Individuum zurück. Kann man sich in Gedanken versündigen?
Ja, klar. Also es gibt ja die alte Bekenntnisformel, gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und natürlich geht es immer im Denken los, im Denken als in dem Ort, wo wir uns im Grunde die Wirklichkeit vergegenwärtigen und unseren Ort in der Wirklichkeit. Und da beginnt es ja letztlich. Also jedes Versündigen in Worten und Werken rührt aus einer Fehlwahrnehmung. Und ich hatte ja mehrere Stellen, wo Jesus im Grunde immer sagt, achtet darauf, wie ihr seht, achtet darauf, wie ihr hört. Seht ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Also diese Blindheit ist natürlich metaphorische Rede für unser Denken. Wir sind in unserem Denken verblendet. Also gerade dieser Verblendungszusammenhang ist unsere kognitiv verzerrte Wahrnehmung unserer selbst und der ganzen Wirklichkeit. Insofern hat jede Sünde darin natürlich ihren Ursprung. Das Herausfordernde ist natürlich, dass wir das gerade auch im Medium des Denkens für uns bewegen. So, also wir können ja nicht außerhalb unserer Gedanken auf unser Denken jetzt kommen. Man kann hier allenfalls im Grunde offen werden dafür, wie sehr wir das äußere Wort brauchen. Das äußere Wort als Zuspruch, als Unterbrechung, als Zusage. Auch wirklich das äußere Wort, das nicht identisch ist mit dem, was wir alles glauben, verstanden zu haben an christlicher Wahrheit. Denn das kriegt man ja auch sehr gut hin. Nicht, dass man die Bibel und die eigene Theologie permanent zur Selbstrechtfertigung und Fremdabwertung instrumentalisiert. Also da zu entdecken, dass das äußere Wort nochmal etwas anderes ist als meine Theologie und mein Bibelverständnis und mein Hören, sondern mein immer wieder neues Hören müssen und angewiesen sein, darauf neu zu hören, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und es bleibt für uns unverfügbar, dass Gott den Schleier der Blindheit immer wieder punktuell zerbricht und aufstößt und aufhält und wir ein bisschen Licht bekommen, um ein Stück weit geradeaus und klar auf Christus, auf das Kreuz hin und auf den Nächsten zu, anders erlöst und versöhnt zu leben. Aber das ist eine Lebensherausforderung jeden Tag.
Ja, die zweite Frage, die ich schon angekündigt hatte, ist eigentlich nicht so sehr im Faktencheck-Sinn etwas, was wir für falsch halten, sondern wo wir gerne eine Präzisierung noch hätten. Und zwar hast du ja bei der Frage nach dem negativen Menschenbild auch die natürliche Liebensfähigkeit des Menschen angesprochen. Und jetzt ist es ja gerade in der Verkündigung von Jesus so, dass beispielsweise Matthäus 25 das Endgericht, wo es scheint, dass eher nach Taten als nach Glauben gerichtet wird, ob dann diese natürliche Liebesfähigkeit auch das Potenzial hat, einen Menschen ohne Glauben durch das Endgericht zu bringen.
Also so könnte man dem nicht, ohne heretisch zu werden, zustimmen. Aber ich denke, es ist natürlich ein großartiger Text, der einen auch verunsichern soll und auch wirklich da einen triggern muss. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Eine Pointe, also ist ja allen vor Augen, denke ich, ne? Erstsemester blättern da schnell nochmal nach, Matthäus 25 und so. Die Pointe dieser Geschichte ist ja, wie überrascht die Leute sind. Dass die einen sagen, wo haben wir dich nicht und wo haben wir dich übersehen und wo haben wir dich so und die anderen, wo haben wir dir geholfen und wo haben wir dir gegeben. Ich glaube, der Überraschungseffekt ist eine wesentliche Pointe, auf die das Gleichnis hin erzählt ist. das, finde ich, ist so ein bisschen wieder Verblendungszusammenhang. Lüge, Selbstbetrug. So eine ganz wesentliche Pointe. Und dann aber in der Tat, in der Fußballersprache würde man sagen, Wahrheit ist auf dem Platz. So, also Wahrheit ist das, was gelebt wird. Wahrheit ist das, was getan wird. Und nicht das, was man sich schön redet über sich selbst und alles andere. Ist in der Schweiz vielleicht nicht bekannt, der Spruch. Ne? Ist in Deutschland so, Wahrheit ist auf dem Platz. So ein Floskel oder so. Also wie es gelebt wird, ist am Ende entscheidend und muss uns ständig in dieser Unsicherheit halten, ob wir uns eventuell was vormachen. Das ist eine natürliche Liebesfähigkeit des Menschen als Geschöpf gibt, finde ich schon auch nochmal wichtig. Es ist immer die Frage, wo man ist. Es gibt sehr liberale Christentümer, die im Grunde am natürlichen Menschen nichts mehr verbesserungswürdig finden. Der hat Religion, der hat Güte, der hat alles eigentlich. Ne? Und da, finde ich, muss man doch ein bisschen evangelikal wieder den Stachel löcken. Und es gibt eine evangelikale Welt- und Menschenverdüsterung, die doch ungeheuer tragisch ist. Da muss man, glaube ich, wirklich Humanist werden und sagen, das Christentum hat ein zutiefst positives Menschenbild. Wenn wir es vergleichen mit materialistischen Menschenauffassungen oder mit dem antiken Menschenbild, was sehr hierarchisch war, wo Menschen im Grunde Instrumente sind für höhere Zwecke von allen möglichen, die Gottebenbildlichkeit des Einzelnen, nicht nur des Königs, sondern des Menschen, männlich und weiblich, ist eine ungeheure Adelung jedes einzelnen Menschen. Das Christentum steht für ein absolut hochgradig positives Menschenbild. Auch die Gerichtsdrohungen stehen ja dafür, dass wir nicht egal sind. Jeder Einzelne ist Gott eine Prüfung seines ganzen Lebens wert. Aber zu diesem positiven Menschenbild gehört eben auch die Würde des Einzelnen, die das nach sich zieht, dass der Mensch sich gegen Gott verfehlen kann in einer Weise, die Gott tangiert. Und insofern ist die Sünde im Grunde Teil eines zutiefst positiven Menschenbilds. Und in manche Richtung muss man das sehr stark machen und in andere Richtungen muss man es vielleicht dann doch wieder anders drehen.
Vielen Dank für eure Fragen und dass du sie so beantwortet hast, wie du sie beantwortet hast. Manchmal frage ich mich, wie kann einer so schnell in die große Trickkiste der Kirchengeschichte und was weiß ich, wo du überall reinkommst, und dann zauberst du immer noch so irgendwie was aus dem Hut mit Augustinus und Origenes und irgendein Basilius oder Gregor von was weiß ich nochmal. Ja, und dann kommen die Wüstenväter auch noch. Herrlich, danke, dass du uns so Anteil gibst an dem, was du dir erarbeitet hast.
Ja. Ja, schön, dass euch das interessiert. Meine Kinder halten mich für verrückt. Also es freut mich, dass ihr mich interessiert.
Okay, ich sage dazu jetzt nichts mehr weiter. Wir sind 15 Minuten zu früh und ich will es auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Die diesen Tag vorbereitet haben, der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für biblisch erneute Theologie, zusammen mit IGW, mit jemandem, der jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr bei IGW ist, sondern schon weitergezogen ist, wir sagen euch danke, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr Interesse gehabt habt an diesem Thema, an dem, was wir vorbereitet haben für euch. Und weil ich das jetzt hier moderiert habe, sage ich einfach mal all denen, die da schon seit vielen, vielen Monaten unterwegs sind, eigentlich schon ein ganzes Jahr mit diesem Thema unterwegs sind und auch mit der Organisation unterwegs sind und all diejenigen, die dann heute und in den letzten Wochen dazu beigetragen haben, dass das hier in einer ganzheitlichen Weise mit allem Pipapo von A bis Z, ich hoffe einigermaßen uns recht gut geklappt hat. Vielen Dank an euch alle. Das tut gut, so zusammen unterwegs zu sein. Ich möchte sagen, dass das für uns hier eine sehr ermutigende Erfahrung gewesen ist. Ihr wisst alle, dass wir in der Schweiz eine hohe Dichte an Kirchen, an Theologie, an theologischen Bildungsinstitutionen haben. Und wir haben heute zusammengearbeitet. Und wir haben auch als Konkurrenten zusammengearbeitet. Also das ist gar nicht selbstverständlich, finde ich. Das Theologische Seminar St. Kirschona bezahlt mich, dass ich ehrenamtlich sozusagen in der AFBET mitarbeite, und dann denkt man, meine Güte, ich bereite für IGW hier was vor. Und umgekehrt auch, IGW macht das ja auch. Ja. Und ich finde, das ist doch zukunftsträchtig. Und auch jetzt nochmal der Dank, dass so viele gekommen sind. Ist für uns als AFBET überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir so viele Anmeldungen gehabt haben. War für uns, ich denke, ich spreche für alle Beteiligten hier von den zwei Veranstaltern und hoffentlich noch für viele andere darüber hinaus, eine tolle Erfahrung, und möge der Geist Gottes uns in diesen Linien auch weiterleiten. Dann, ja, es ist so, als Deutscher erwartet man, wenn man in der Schweiz aufgetreten ist, entweder Schokolade oder Käse. Und es gibt noch viele, viele andere. Bei uns erwarten sie immer Basler Leckerli und so. Und das spricht sich langsam rum. So, und was ich gedacht habe, ist Folgendes, lieber Thorsten. Es ist bald Fasnacht, und die Basler Fasnacht ist schon der Knüller. Und zur Basler Fasnacht werden die sogenannten Fasnachtsrührli gebacken. Und ich habe dir zwei Miniteile mitgebracht für deine Frau, deine Kinder und für dich selbst. Und dann, und das lese ich jetzt einfach mal so vor, ich habe mich gerade eben mal ein paar Minuten zurückgezogen und habe dir eine Karte geschrieben. Und wenn ihr diese Karte, die ich geschrieben habe, gut findet und unterstützen wollt, dann dürft ihr gleich euch nochmal melden. Lieber Thorsten, deine beiden Vorträge heute Morgen waren ein Musterbeispiel für jene Art von Theologie, nach der wir uns ausstrecken. Biblisch erneuernd, selbstkritisch, predigbar, betbar, streitbar und in allem auch noch augenzwinkernd und pfiffig. Du verkörperst eine Theologie, die was kann und was will. Und man spürt dir die jahrelange Knochenarbeit an, die es dazu braucht. Du bist ein Wortkünstler, ohne gekünstelt zu wirken. Und neben manchen Einsichten, Anstößen und Fragen nehmen wir auch ein paar Wortschöpfungen mit. Zum Beispiel, dass die Seele schnurrt. So zieh weiter, sei unterwegs und sei es mutig. Deine Gefährten vom IGW und von der AFBET. In Marburg gibt's ein Cineplex. Und hier hast du noch einen Gutschein. Damit du weiter, jetzt hätte ich fast gesagt, sündige Erfahrungen, nee, das machst du ja nicht, aber Sünde reflektierende Erfahrungen im Kino machen kannst. Mir bleibt zu sagen, können wir das spontan entscheiden? Ich wurde mehrmals gefragt, gibt es die Vorträge und so, wird das irgendwie zur Verfügung gestellt? Ist das möglich, dass wir über zum Beispiel die AFBET-Homepage oder sonst irgendwo uns dann melden bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und sagen, das ist jetzt online, oder wie machen wir das? Oder brauchen wir da nochmal, um das stärker nochmal zu entscheiden? Bitte? Ja, also ich habe jetzt eher gedacht an das Manuskript und die PowerPoint, da müsste man Thorsten nochmal fragen.
Ja. Und wir können das auf die Homepage stellen und das dann auf den AFBET-Newsletter neben IGW orientieren. Und diejenigen, die noch nicht auf dem AFBET-Newsletter sind, das wäre dann der richtige Moment, um sich darauf zu stellen.
Sehr gut. Ich wollte jetzt gerade auch noch mal ein bisschen Werbung für die AFBET machen, aber das hast du jetzt getan. Okay, also haltet euch auf dem Laufenden, guckt euch das an. Wir werden uns da was überlegen und werden das aber mit dir noch mal absprechen. Ich habe mir gedacht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, und ich habe einfach den Mut, was heißt den Mut, ich habe gedacht, es ist jetzt angebracht, ich würde diesen Tag gerne mit einem Gebet abschließen. Wir beten gemeinsam. Du dreieiniger Gott, du hast schon als Vater gezeigt, dass du ein großer Menschenfreund bist, der sein Glück und sein Leben mit uns teilen will. Und als unser Erlöser hast du uns unter Beweis gestellt, dass unser Abfall von dir noch lange nicht dein Abfall von uns ist. Und als der Heilige Geist hauchst du unsere Seele an, machst sie zu einer lebendigen Seele, erfüllst uns mit dieser tiefen Sehnsucht, dass das, was wir jetzt schon sind, noch einmal viel, viel mehr sein wird. So lass uns diese wunderbare Linie finden für uns selbst und für die Menschen, die es mit uns zu tun haben, dass wir niemanden in einer Weise schlecht machen, die dir nicht entspricht. Aber dass wir auch so stachlich und so herausfordernd und so geerdet bleiben, wie wir es bei deinem Sohn kennengelernt haben. Und wenn du möchtest, dass dieser Tag in diesem Sinne gute Früchte trägt, dann bitten wir dich jetzt, geh mit uns und lass was draus werden. Für uns und für die Menschen und auch für dich selbst. Amen. Gott mit euch. Der Apero findet oben statt. Wir hätten um 16 Uhr die Mitgliederversammlung der AFBET gehabt hier unten. Wollen wir sagen 10 vor 4? Um 15.50 Uhr Mitgliederversammlung AFBET hier oben und das Apero für IGW und von IGW oben im, wo wir gespeist haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Applaus